Bitte gehen Sie etwas näher auf die Erwählung der Gläubigen im Neuen Testament ein. Und dann ist die Schriftstelle angegeben, Römer 8, 29 und 30. Epheser 1, Vers 11, vorherbestimmt nach dem Ratschluss seines Willens. Was bedeutet das? Nun, das sind gute Verse, mit denen man hier einmal beginnen könnte, die Frage zu beantworten. Also Römer 8 und dann Epheser 1. Römer 8, 29. Eigentlich sollten wir zu lesen beginnen mit Vers 28. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, das sind Christen, kein anderer liebt Gott, nur Christen lieben ihn. Und das ist eine Bezeichnung für Christen, Gottliebende. Das kann man ersehen am Ende einiger Briefe im Neuen Testament. Am Ende des Epheserbriefes und möglicherweise am Ende des zweiten Korintherbriefes. Also, Christen sind Menschen, die Gott lieben, weil der Heilige Geist ausgegossen wurde, die Liebe Gottes in ihren Herzen. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen wie ein Mosaik, ein lebendes Mosaik, zum Guten. Und wer sind diese? Denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Gerufen zu Jesus, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, das heißt dem Sohne, gleichgestaltet zu sein, so dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Vergangenheitsform. Jeder Christ ist schon verherrlicht worden. Römer 3, wir kommen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Das heißt, wir sind im Bilde Gottes geschaffen worden, aber dieses Bild tragen wir nicht mehr in Vollkommenheit. Wir haben nicht mehr diese Herrlichkeit der vollkommenen Gottesebenbildlichkeit. Aber wenn wir wiedergeboren werden, werden wir neu gestaltet in das Ebenbild Gottes, und das ist dann unsere Herrlichkeit, diese Gottähnlichkeit, in der wir auch zunehmen dürfen, das heißt auch in der Herrlichkeit. Was heißt es nun, im Voraus bestimmt zu sein, mit dem Fremdwort prädestiniert zu sein, vorher bestimmt zu sein? Wozu wird man vorher bestimmt? Nicht zum Heil. Unsere lieben Theologen machen viele Fehler. Das könnt ihr mir glauben, viele Theologen haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Es ist viel oberflächliche Arbeit in theologischen Büchern, auch in Kommentaren. Wir Christen könnten noch viel gründlicher arbeiten. Wir sind zu faul. Wir sollten noch viel emsiger sein und viel treuer sein im Bibellesen, in der Auslegung und so weiter. Und die Theologen sind genauso wie alle anderen Menschen. Denen muss man immer wieder über die Schulter gucken. Was machst du da? Ja. Und manche Theologen verwechseln Prädestination mit Erwählung. Sie sagen, man wird zum Heil prädestiniert. Und es macht sich heute ein neuer Calvinismus breit, sodass viele Christen neu wieder gelehrt bekommen, Gott bestimmt einige Menschen zum Heil ganz bewusst, und ganz bewusst, genauso bewusst, bestimmt er Menschen zum Unheil, für die Hölle. Beide Gruppen von Menschen werden vorher bestimmt für das, was aus ihnen werden soll. Das sagt die Schrift nicht so. Die Vorherbestimmung hat nicht zum Gegenstand das Heil. Das heißt, wenn Gott vorher bestimmt, ist diese Bestimmung nicht die Rettung. Das ist unsere Angelegenheit, ob wir gerettet werden oder nicht. Gott will, dass alle gerettet werden. Er bestimmt nicht, wer gerettet wird. Auch nicht mit der Erwählung tut er das. Die Erwählung ist die Antwort auf unsere Antwort, auf seinen Ruf. Die Erwählung ist nicht der Beginn des Heils, sondern das Heil selbst, das er uns schenkt, wenn wir auf seinen Ruf antworten. Seine Antwort auf unsere Antwort, auf seinen Ruf. Die Prädestination, die Vorherbestimmung, ist etwas anderes. Wozu werden wir bestimmt? Wer wird bestimmt? Der wird bestimmt, der dem Ruf folgt. Und Gott hat, als er das Heil plante, vorher beschlossen: Wer immer das Heil, meine Rettung annimmt, der soll mein Kind, mein Sohn werden. Nun könnten wir sagen, das ist doch klar, dass wir Kinder Gottes werden. Klar, ja, aber nicht selbstverständlich. Was wollte der verlorene Sohn? Wie dachte er sich die Heimkehr? Wie dachte er sich, dass die Ankunft zu Hause, wie stellte er sich das vor? Er hat sich das vorgestellt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und was dann? Was sagt er sich? Und was wollte er werden? Wie? Lohnarbeiter. Ja. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass er wieder in die frühere Beziehung hineinversetzt würde. Das konnte er sich gar nicht vorstellen. Das hat er ja verpasst. Er hatte ja sein Erbe verscherzt. Ja. Er konnte sich noch nur vorstellen, dass der Vater vielleicht noch irgendwelche Arbeit für ihn hätte, die er dann irgendwie als Sklave oder auch vielleicht noch sogar für Lohn verrichten könnte. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Auch, denn der Vater ist ja Gott, das heißt ein Bild von Gott. Und Jesus zeigt uns, wie verlorene Menschen von unserem Gott aufgenommen werden. Wir wären gern zufrieden gewesen, wenn wir bei Gott Tagelöhner gewesen wären oder sogar Sklaven. Nun sind wir leibeigene Knechte, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Das ist etwas viel Höheres. Der Vater versetzt den Sohn wieder in sein ursprüngliches Verhältnis zu ihm. Der Sohn war tot und er ist lebend geworden. Das heißt, er ist jetzt wieder Sohn und er ist dein Bruder, sagt er zu seinem Bruder. Ja. Dein Bruder ist wiedergekommen. Ja. Also, das ist nicht selbstverständlich. Oder noch ein anderes Bild. Es gibt Eltern, die tatsächlich ihren Kindern sagen, oder gesagt haben, wenigstens in der Vergangenheit, wenn sie artig werden, würden sie Engel werden? Keineswegs. Das wäre aber eine Möglichkeit, dass Gott die, die er retten wollte, zu Engeln machen würde. Aber diesen Weg hat Gott nicht eingeschlagen. Was hat er getan? Er hat beschlossen, bestimmt, vorher geplant. Das Wort Vorherbestimmung im Griechischen heißt vorplanen. Als man diesen Bau machte, nehme ich an, dass man ein Blockhaus oder das hat man früher gemacht, aber einen Plan gemacht hat. Ja? Und nach diesem Plan fertigt man dann das Gebäude an. Und das ist das Wort. Oder man plant eine Straße oder irgendetwas, das man vorhat herzustellen, macht man zuerst einen Plan. Und das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Gott hat geplant, sich das vorher so zurechtgelegt, dass wenn jemand seine Vergebung annehme, dass er dann sein Kind werden sollte. Dazu sind wir bestimmt. Das heißt, nicht zum Heil als solchem, sondern zu dem Zustand im Heil. Das ist der Gegenstand der Bestimmung. Nicht das Heil, das nehmen wir an als Geschenk, wenn es uns angeboten wird. Aber wenn wir es annehmen, dann hat er bestimmt, dass wir dann in diesem Heil nicht irgendetwas sind, sondern gerade und genau seine Söhne, seine Töchter und Söhne. Jetzt Epheser 1. Das war die andere Stelle. Es wären noch andere Stellen, aber bleiben wir diesen. Vers 3 und ferner. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete, entsprechend dem, das heißt, das ist in Harmonie oder in Einklang mit dem, dass er uns vor Grundlegung der Welt in ihm sich erwählte. Hier haben wir allerdings eine Erwählung vor Grundlegung der Welt. Das ist aber nicht zum Heil, sondern das ist auch ein Zustand im Heil. Wenn jemand die Vergebung Gottes annimmt, dann ist das, was Gott für uns tut, man kann sagen, das Heil selbst, alles, was Gott im Heil uns schenkt, das kann zusammengefasst werden mit dem Wort Erwählung. Gott hat uns vorzüglich gemacht, von denen er voraus wusste, dass sie ihn annehmen würden. Dass dieses nach Vorauskenntnis ist, sagt uns Petrus in seinem ersten Brief, in den ersten Versen. Gott weiß im Voraus, wer es sein wird. Das hat er auch in Römer 8 gesagt. Die er im Voraus kannte, von denen er wusste, dass sie zum Glauben konnten würden, die hat er sich erwählt und die hat er auch vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Er wusste, dass sie kommen würden und hat dann schon ihr Heil im Voraus geplant. Dann ist ein Zettel da, der hat nur Schriftstellen und einige von diesen Passagen sind etwas länger, aber es ist keine Frage dabei. Und ich kann also nicht ohne weiteres auf diese eingehen. Vielleicht will er während dieser Tage sich etwas klarer machen, was er gern gewusst hätte. Vielleicht ist es auch eine Frau, ich weiß nicht. Eine weitere Frage. Der Vers aus Lukas 23, Vers 43. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Verdrehen die Zeugen Jehovas ihn, und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und behaupten dabei, dass Jesus erst nach 40 Tagen in den Himmel aufgenommen sei und konnte somit nicht gleich nach seinem Tode am Kreuz im Paradies sein, ebenso auch der Schächer. Wie kann man das bibelbezogen erklären, dass die Seele eines zu Jesus bekehrten Menschen nach dem Tode in den Himmel aufgenommen wird? Nun erstens, ich weiß von keiner Übersetzung, die es so zum Ausdruck bringt, wie die Übersetzungen der Zeugen Jehovas. Wenn ich mir den Text vorhalte, finde ich es sinnlos, wenn Jesus gesagt haben sollte, ich sage dir heute. Er hängt da am Kreuz. Welche Bedeutung soll das sein? Worin unterscheidet sich das heute von anderen Tagen? Warum würde Jesus betonen, gerade heute teile ich dir das mit? Vielleicht im Voraus, in dem Sinne, heute sage ich dir, du wirst einmal, das hätte dann schon einen Sinn. Aber es hat viel mehr Sinn, wenn man das heute zu der Verheißung hinzufügt. Heute noch, also, wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus weiß, dass er heute an dem Tag sterben wird. Das war nicht selbstverständlich. Gekreuzigte konnten tagelang, mehrere Tage am Kreuz hängen. Die starben nicht sofort. Es war eines der elendesten Todesarten, die man sich vorgestellt hat, die man ersonnen hat. Die Kreuzigung war ein furchtbarer Tod. Aber Jesus weiß, dass er noch an dem Tag sterben wird, vor Sonnenuntergang, vor dem Sabbat. Und er weiß auch, dass der Schächer sterben wird, dass er sterben würde. Das kann man sich noch vorstellen, weil er Gottes Sohn war und seinen Tod bestimmen konnte. Aber Jesus weiß auch, dass der Schächer unerwarteterweise schon an dem Tag sterben wird. Warum? Weil man ihm die Beine bricht und dann muss er sterben. Das war aber nicht Brauch. Das war nur, weil sie vor Sonnenuntergang noch als Leichen beseitigt werden sollten, um die Juden zu gefallen. Ja? Aber das war nicht Usus, das war nicht Gewohnheit. Also, das hat Bedeutung. Gerade heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, das Reich, von dem du sprichst, wirst du sehr bald erfahren. Das hat dann Sinn. Das ist dann eine besondere Verheißung. Aber das kann man noch als Überlegung bezeichnen. Ich will uns jetzt zwei Schriftstellen geben, die da die Frage dieser Person beantworten sollen. 2. Korinther 5, 2. Korinther 5, Verse 6 bis 9. So dass wir allezeit guten Mutes sind und wissen, sind wir daheim im Leibe, so sind wir in der Fremde, abwesend vom Herrn. Es gibt für Paulus nur in Bezug auf die Ewigkeit zwei Heime oder zweierlei Zuhause sein. Der Leib und die Gegenwart des Herrn Jesus. Ist man noch im Leib, dann ist man nicht in der Ewigkeit bei Jesus. Ist man nicht mehr im Leib, ist man gestorben, dann ist man beim Herrn in der Ewigkeit. Entweder oder. Keine Zeit dazwischen, irgendwo. Und übrigens, Jesus ist auch nie in die Hölle gefahren. Die Hölle hat er am Kreuz erlebt, nicht nach dem Tode. Denn durch Glauben gehen wir den Weg und nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und haben lieber Wohlgefallen, in der Fremde zu sein, außerhalb des Leibes, also die zwei gehören zusammen, und daheim zu sein bei dem Herrn. Infolgedessen sind wir auch bestrebt, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind, seien wir daheim oder sei es nicht daheim. Und dann ist man im Leib. Und die nächste Stelle, Philipper Kapitel 1, Philipper 1, die Verse 20 bis 25. Gemäß meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich hier nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn zu leben heißt für mich Christus und zu sterben Gewinn. Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, bedeutet dieses für mich Frucht der Arbeit. Wenn er im Leib ist, dann bedeutet das Arbeit, nicht Faulenzen. Und was ich vorziehen werde, weiß ich nicht, denn ich werde von beidem bedrängt. Ich habe starke Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, Ist er nicht im Leibe, ist er abgeschieden, dann ist er bei Christus. Was um vieles besser wäre, aber im Fleisch weiter zu bleiben, das ist das Gegenteilige. Bei Christus zu sein, heißt nicht im Fleisch zu sein. Im Fleisch zu sein, heißt nicht bei Christus zu sein. Im Fleisch weiter zu bleiben, ist nötiger euretwegen. Und da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde. Und zugleich bei euch allen bleiben werde, zu eurem Fortschritt und eurer Freude des Glaubens. Übrigens ist dies eine Verheißung, dass Paulus aus dieser Gefangenschaft wieder befreit wurde. Also, das sind zwei Stellen, die uns zeigen, wenn man stirbt, ist man sofort beim Herrn. Ja. Erster Thessalonicher 4, Vers 15.
15 und 16, da steht ja geschrieben, dass wir werden denen, die gestorben sind in Christus, werden uns nicht zuvorkommen.
Ja.
Ist das, wie kann man das, ich meine zu dem, was Sie eben gesagt hatten.
Ja. Das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn Hinterbliebenen, werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Wenn jemand schläft, dann erwartet man, dass er wieder erwacht. Der Tod ist für die Christen ein Schlaf, weil es gewiss ist, dass sie auferstehen werden. Aber dieser Schlaf bezieht sich nicht auf den Geist, sondern auf den Körper. Der Tod ist der Schlaf des Körpers, aber er wird Schlaf genannt, weil die Zeit des Todes für den Gläubigen beschränkt ist. Aber der Tod für den Ungläubigen ist ewig. Er wird wieder auferstehen, aber nicht in der Weise auferstehen, wie wir auferstehen. In dem Sinne gibt es nur eine Auferstehung, sagt die Schrift. In einem gewissen Sinne gibt es eine Auferstehung der Ungläubigen, aber nicht in dem Sinne, wie wir auferstehen. Ich habe jetzt nicht Zeit, das weiter auszuführen, aber um das klarzumachen, der Tod ist für uns ein Schlaf, weil es gewiss ist, dass wir aus dem Tode erwachen werden und dann vereint werden mit den anderen. Aber der Geist, der ist dann beim Herrn. Wie beim Lazarus, er stirbt wieder, seine Leiche wird versorgt, nehmen wir an, irgendwie, aber er geht in die Ewigkeit, ja, zum Herrn. Eine nächste Frage, die Apostelgeschichte, Kapitel 16. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Apostelgeschichte 16, Vers 36 und 37. Der Gefängniswärter berichtete diese Worte dem Paulus: Die obersten Beamten haben Boten gesandt, damit ihr freigelassen werdet. Jetzt geht also hinaus und zieht weiter in Frieden. Aber Paulus sagte zu ihnen: Nachdem sie uns öffentlich ohne eine gerichtliche Verurteilung geschlagen hatten, uns Männer, die Römer sind, warfen sie uns ins Gefängnis und jetzt tun sie uns heimlich hinaus? Keineswegs, sondern sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Und die Frage lautet: War das Hochmut? Nein, keineswegs. Das war Ordnung. Paulus ist bereit zu leiden. Diese Bereitschaft hat er unter Beweis gestellt. Als er geschlagen wurde, hat er nicht gemurrt, hat er nicht auf seine Rechte bestanden. Aber jetzt, wo der Gefängniswärter bekehrt ist und die Sache gleichsam vorbei ist und er aus dem Gefängnis gelassen wird, muss nach dem Rechten geschaut werden. Es geht auch um die Gemeinde, um die Christen, die zurückgelassen werden, dass die nicht unnötigerweise verfolgt werden. Er macht den römischen Behörden deutlich, dass sie also korrekt zu handeln haben. Die sollen zu ihrer Ungerechtigkeit stehen. Die sollen hier ganz schön kommen und uns hier selbst hinausführen. Denn die hatten ja nicht nach dem Gesetz gehandelt. Und darauf macht Paulus sie aufmerksam. Das dürfen wir Christen, aber vielleicht zuerst oder vielleicht erst nachdem wir unter Beweis gestellt haben, dass wir imstande sind, auch Ungerechtigkeit auf uns zu nehmen. Wir tun es nicht, weil wir es nur schön haben wollen. Matthäus 18, Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel Gebundenes sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel Gelöstes sein. Jesus sagt nicht, wen ihr bindet, sondern was ihr bindet, was ihr löst, nicht wen ihr löst. Binden und lösen waren zwei Ausdrücke, die Juden gebrauchten im Umgang mit Fragen, biblischen Fragen oder religiösen Fragen, die einen bewegten. Es gab Lehrer in Israel und zu diesen Lehrern konnte man kommen und fragen, wie verhält es sich mit dieser Angelegenheit? Habe ich hier eine Pflicht oder habe ich hier nicht eine Pflicht? Bin ich gebunden, etwas einzuhalten oder bin ich hier frei? Bin ich los, bin ich gelöst von einer Aufgabe? Und dann konnte der Lehrer nachschauen in seinen Büchern oder in der Schrift und sagen, du bist hier gebunden. Die Schrift sagt so und so oder der Lehrer sagt so und so, hast du dich verhalten, du stehst unter einer Pflicht. Oder er sagt ihm, nein, in diesem Fall stehst du unter keiner Pflicht, du bist gelöst, du bist frei. Diese Aufgabe gibt Jesus seinen Jüngern. In Epheser Kapitel 2 lesen wir in Vers 20, dass die Gemeinde gebaut ist auf dem Fundament von Aposteln und Propheten. Von Aposteln und Propheten. Das heißt, die haben uns Wort Gottes gegeben. Gott hat gesprochen durch Menschen. Alle Bücher in der Heiligen Schrift wurden durch Menschen gegeben. Aber Gott hat ihnen genau das Wort gegeben, dass sie weitergeben sollten. Das gaben sie nicht von sich selbst, sagt Petrus, sondern es war ihnen mitgegeben. Als Jesus dieses sagte, war nur das Alte Testament vorhanden. Und jetzt macht er bekannt, ihr werdet Anteil haben. Sie waren ja seine Apostel, sie waren ja seine Boten. Er vermittelt ihnen Wort Gottes. Und sie werden jetzt anderen sagen, wo es lang geht. Matthäus wurde gebraucht, Johannes wurde gebraucht dazu. Die anderen haben auch im Namen Jesu gesprochen, von denen haben wir keine Schriften, aber die haben genau mit dieser Autorität ihr Evangelium.